Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 3 der 62. Sure, der Sure Jum'ah. Und nun zur Übersetzung der Verse, aus denen hervorgeht, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der Letzte in der Reihe der göttlichen Gesandten, auch anderen späteren, die sich ihm damals noch nicht anschlossen, Rechtleitung war und ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preis Gott. Gott, den Herrn und Herrscher, der heilig, absolut rein und erhaben jeglicher Unvollkommenheit, allmächtig und allwissend ist. Er ist es, der aus der Mitte des Lesens und Schreibens Unkundiger einen Gesandten erwählte, damit dieser ihnen sein Gottes Wort vortrage und sie, die sich zuvor in offensichtlichem Irrtum befanden, läutere und sie das Buch und die Weisheit lehre. Dieser Gesandte ward auch der Prophet anderer, die sich ihm erst später anschlossen. Und er, Gott, ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Dienstag, dem 29. März 2022, gleich dem 9. Farwar Din 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgen unsere zwei Beiträge. Als erstes hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Ein kulinarischer Nowruz-Spaziergang durch den Iran, Teil 2«. Anschließend folgt unser Beitrag 10 Minutes, diese Folge Verruchtes Facebook. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran: Gipfel des Bösen ist Verrat an Befreiung Palästinas. Iran: Bohrungen am gemeinsamen Orash-Feld beginnen bald. Und Iran beginnt Export von Coronavirus-Impfstoffen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran: Gipfel des Bösen ist Verrat an Befreiung Palästinas. Das iranische Außenministerium verurteilte das Gipfeltreffen des Bösen im besetzten Palästina und bezeichnete es als Verrat an der palästinensischen Sache. Die Außenminister der vier arabischen Staaten Ägypten, Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko trafen sich am Sonntag mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid und US-Außenminister Antony Blinken in Steyr Boker im besetzten Negev. Said Khatibzadeh, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, betonte am Montag unter Bezugnahme auf das Treffen der Verräter an der palästinensischen Sache mit den Unterdrückern und Usurpatoren des heiligen Al-Quds Jerusalem im besetzten Palästina: Jeder Versuch, die Beziehungen zu den terroristischen Zionisten und Besatzern von Al-Quds zu normalisieren und auszubauen, ist ein Dolch in den Rücken des unterdrückten palästinensischen Volkes und ein Geschenk an das israelische Kindermörderregime, das weiterhin die Menschen in Palästina tötet und ihr Land besetzt. Khatibzadeh erklärte weiter: Die historische Erfahrung hat gezeigt, dass Kompromiss und Kapitulation zu nichts anderem als Niederlage und Demütigung seiner Unterstützer führen werden und dass das Land Palästina nur mit dem Widerstand des palästinensischen Volkes und der Unterstützung der islamischen Völker und Regierungen befreit werden kann. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums warnte vor der Boshaftigkeit der Zionisten in der Region und hob die Bereitschaft der Islamischen Republik Iran für Zusammenarbeit und Ausbau der bilateralen Beziehungen mit den Ländern der Region sowie zur Bekämpfung der zionistisch-amerikanischen Verschwörungen, Zwietracht und Instabilität in Westasien zu schaffen hervor. Auch die palästinensischen Widerstandsbewegungen Hamas und Islamischer Dschihad verurteilten das Treffen der Außenminister einiger arabischer Länder mit dem zionistischen Regime in der besetzten Negev-Region. Iran: Bohrungen am gemeinsamen Orash-Feld beginnen bald. Der iranische Ölminister gab den baldigen Beginn der Bohrungen am gemeinsamen Orash-Gasfeld bekannt. Der iranische Ölminister Javad Oji schrieb am Montag auf seiner Twitter-Seite, dass eine umfassende Studie bezüglich des gemeinsamen Orash-Gasfeldes abgeschlossen worden sei, bei der ein Explorationsbohrloch geschaffen und seismische Untersuchungen durchgeführt worden seien. Oji betonte, dass die Arbeiten auf diesem Gasfeld wie die Herstellung eines Fundamentes bald beginnen werden. Das Orash-Gasfeld ist eines der iranischen Gasfelder, das sich vom Norden des Persischen Golfes bis zur Provinz Hormozgan im Süden Irans hinzieht. Es ist eines der gemeinsamen Energiefelder Irans mit Kuwait und Saudi-Arabien und wird von diesen beiden arabischen Ländern als Al-Dora-Feld bezeichnet. In der vergangenen Woche unterzeichneten der saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman und sein kuwaitischer Amtskollege Mohammed Abdullatif Al-Fas ein Dokument über die Entwicklung des Orash-Gasfeldes im Persischen Golf. Nach der Unterzeichnung dieses Dokuments teilte die Kuwait Öl Company in einer Erklärung mit, dass aus dem Orash-Gasfeld voraussichtlich rund 3 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Tag und 84.000 Barrel Gaskondensat pro Tag gewonnen werden können, die zu gleichen Teilen zwischen den beiden Ländern aufgeteilt werden. Dieser Schritt von Kuwait und Saudi-Arabien widerspricht den derzeitigen Verfahren und früheren Verhandlungen. Iran beginnt Export von Coronavirus-Impfstoffen. Der iranische Gesundheitsminister Bahram Einollahi sagte am Montag in Teheran, dass die erste Lieferung von Coronavirus-Impfstoffen mit 200.000 Dosen bereits nach Nicaragua verschifft worden sei. Iran gehört zu den führenden Ländern der Welt im Sektor Impfstoffherstellung und derzeit gibt es im Land 6 Impfstoffproduktionsstätten, in denen verschiedene Arten von Impfstoffen hergestellt werden, so Einollahi weiter. Der iranische Gesundheitsminister sagte, dass 4 Millionen Dosen von im Inland hergestellten Coronavirus-Impfstoffen für den Export aus Iran in andere Länder zur Verfügung stünden. Einollahi sagte, die iranische Regierung strebe an, in den nächsten Jahren ein Höchstmaß an Selbstversorgung in der Arzneimittelherstellung zu erreichen. Iran hat bei der Bekämpfung eines der größten Coronavirus-Ausbrüche im Nahen Osten hauptsächlich einheimische Kapazitäten genutzt. Aufgrund der US-Sanktionen wurde dem Land der Zugang zu internationalen Lieferungen von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung verwehrt. Am Montag veröffentlichte Zahlen des iranischen Gesundheitsministeriums zeigen, dass nahezu 57 Millionen Iraner zweifach gegen das Coronavirus geimpft sind, während über 26 Millionen eine dritte Impfung Booster erhalten haben. USA verlängern Ausnahmeregelung für Irak bezüglich Energieimporten aus Iran. Eine irakische Nachrichtenquelle zitierte das US-Außenministerium mit der Aussage, dass Washington die Befreiung des Irak von US-Sanktionen für Gas- und Stromimporte aus Iran erneut um weitere 120 Tage verlängert habe. Laut der Iraq Oil Report Webseite gaben die Vereinigten Staaten angesichts der Intensivierung der Bemühungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015, die zur Aufhebung einiger Sanktionen gegen Iran führten, bekannt, dass sie dem Irak eine weitere Ausnahme gewährt haben, die es ihm ermögliche, Energie aus Iran ohne Sanktionen zu importieren. Ein namentlich nicht genannter Verantwortlicher des US-Außenministeriums teilte in einer schriftlichen Erklärung mit, dass die Vereinigten Staaten dem Irak eine 120-tägige Befreiung von der Zahlung für Stromimporte aus Iran gewährt haben. Diese Befreiung garantiert, dass der Irak seinen kurzfristigen Energiebedarf decken kann. Weiter hieß es in dieser Erklärung, dass nachdem der Irak jahrelang keine ausreichenden heimischen Energieressourcen entwickeln konnte, er immer noch von Importen aus Iran abhängig sei. Dies erfordere jedoch besondere Ausnahmeregelungen von den US-Sanktionen gegen Iran. Während der Präsidentschaft von Donald Trump setzte die US-Regierung die irakische Energieindustrie auf die Sanktionsliste, um ihre Sanktionen gegen Iran zu verschärfen. Nachdem sie Bagdad einige vorübergehende Ausnahmen gewährte, forderte sie vom Irak, seine Abhängigkeit von Iran in Bezug auf Energie zu beenden. Die Regierung von Joe Biden hat die Befreiung des Irak von den US-Sanktionen gegen Iran für den Import von Energie seit seinem Amtsantritt verlängert. Der Irak kauft Gas und Strom aus Iran, mit dem er ein Drittel seines Energiebedarfs deckt. EU. Wiener Gespräche haben kritischen Punkt erreicht. Die Sprecherin der Europäischen Kommission sagte, die Wiener Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran hätten einen kritischen Punkt erreicht. Nabil Masrali, die Sprecherin der Europäischen Kommission, sagte am Montag, dass die Gespräche in Wien zur Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA im Gange seien und kurz vor dem Abschluss stünden. Die Verhandlungen in Wien zum Abschluss des Abkommens laufen und haben ein kritisches Endstadium erreicht, teilte sie gegenüber Reportern mit. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Sonntag unter Bezug auf die Verhandlungen in Wien, dass die Trump-Administration einen Fehler gemacht habe, als sie sich aus dem Atomabkommen mit Iran zurückgezogen habe. Wir haben ein Nuklearabkommen mit Iran erreicht und wir haben uns in 95% der Punkte geeinigt, fügte er hinzu. Am Sonntag behauptete der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian, ohne die Nichteinhaltung der Verpflichtungen der Europäer aus dem Atomabkommen JCPOA nach dem Ausstieg der USA zu erwähnen, dass die Europäer trotz des Rückzugs der USA aus dem JCPOA am Atomabkommen festgehalten hätten. Bahrain. Weitere Normalisierung der Beziehungen, Gründung einer israelischen Militärniederlassung. Medienquellen berichteten über die Pläne für die Ernennung eines israelischen Militärattachés und seinen Einsatz auf der Basis der 5. US-Flotte in Bahrain. Die Außenminister Ägyptens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains und Marokkos trafen sich am Sonntagabend mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid und US-Außenminister Antony Blinken zu einem Abendessen im besetzten Negev und hielten am Montag dort weitere Konsultationen ab. Laut Reuters sagte der erste israelische Botschafter in Bahrain, Etan Nayeh, zur gleichen Zeit mit diesem Treffen, dass bald ein israelischer Militärattaché ernannt und im Hauptquartier der 5. Flotte der US-Marine in Bahrain stationiert werden solle. Der israelische Botschafter in Manama fügte hinzu, dass das Verwaltungsverfahren zur Ernennung eines Militärattachés in Manama im Gange sei und dass das Team seine Arbeit bis zum Sommer abschließen werde. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko unterzeichneten 2020 unter US-Aufsicht ein Kompromissabkommen mit dem israelischen Regime. Bahrain war das erste Ziel der USA für die Umsetzung ihres Jahrhundertdeals und die Normalisierung der Beziehungen zum israelischen Regime. Das Vorgehen des Al-Khalifa-Regimes in Bahrain für die Schließung eines Kompromisses mit dem zionistischen Regime ist in diesem Land immer auf große Proteste der Bevölkerung gestoßen. China, Gastgeber dritten Treffens der Außenminister von Nachbarstaaten Afghanistans. China wird vom morgigen Mittwoch an für 2 Tage Gastgeber des dritten Treffens der Außenminister afghanischer Nachbarstaaten sein, bei dem auch Russland, Iran und Pakistan anwesend sind. Das chinesische Außenministerium gab am Montag bekannt, dass die Außenminister und Vertreter Irans, Pakistans, Russlands, Tadschikistans, Turkmenistans und Usbekistans zusammen mit Amir Khan Mutagi, dem amtierenden Leiter des Außenministeriums der Taliban-Übergangsregierung, an einem Treffen der Nachbarn Afghanistans in der chinesischen Provinz Anhui teilnehmen werden. Wang Wenbin, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, sagte, dass sich Afghanistan in einer wichtigen Situation des Übergangs von Unordnung zu Ordnung befinde, während die Menschen in Afghanistan mit verschiedenen internen und externen Herausforderungen konfrontiert seien. Zu den Zielen des Treffens sagte er, China als Gastgeber des dritten Treffens der Außenminister der Nachbarn Afghanistans hofft, dass es unter den Nachbarn mehr Konsens in der Afghanistan-Frage geben wird. Laut Wenbin sollen die Nachbarn Afghanistans auch über Möglichkeiten der Zusammenarbeit zur Stabilisierung der Lage in diesem Land und zur Unterstützung der afghanischen Bevölkerung beraten. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums forderte die internationale Gemeinschaft, insbesondere die USA, auf, für die Situation in Afghanistan und die Lebensbedingungen seiner Bevölkerung Verantwortung zu übernehmen. Pakistan war Gastgeber des ersten Treffens der afghanischen Nachbarn im September 2021, das per Videokonferenz abgehalten wurde. Das zweite Treffen der Nachbarn Afghanistans fand im Oktober letzten Jahres in Teheran statt. Nun zur aktuellen Wetterlage im Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6, Mashhad 4, Isfahan 10, Shiraz 14 und Bandar Abbas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am 17. März wurden in Münster und in Bremen Moscheen von Schiiten geschlossen und die Räumlichkeiten enteignet. Zudem wurden Privatwohnungen zahlreicher Einzelpersonen durchsucht. Im Gespräch mit dem deutsch-türkischen Islamexperten Herrn Dr. Yavuz Özegöz fragten wir, welche Gründe dafür genannt wurden. Hören Sie den ersten Teil dieses Interviews.
Herr Dr. Özegöz, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Özegöz. Vor 10 Tagen sind zwei Moscheen von Schiiten in Deutschland geschlossen worden, und zwar auf Anordnung des Innenministers. Bevor wir so da weitergehen, da möchte ich erstmal Sie fragen, was der Grund dafür genannt worden ist.
Nun, man muss dazu wissen, wir hatten vor über 2 Jahren schon Razzien mit der Androhung der Moscheeschließung in 4 schiitischen Moscheen. Man muss sagen, alle 4 gehören zu den 10 größten schiitischen Moscheen in Deutschland. 2 davon waren in Berlin, eine war in Münster und eine war in Bremen. Nun war es so, dass vor etwa 2,5-3 Wochen hat das Bundesinnenministerium den Moscheen in Münster und in Bremen, möglicherweise auch Berlin, aber darüber habe ich keine Kenntnisse, auf jeden Fall Münster und Berlin ein Schreiben zukommen lassen, dass die Ermittlungen gegen die Moschee eingestellt worden sind und sie ihrem alltäglichen Geschäften entsprechend weiter nachgehen können. Und so haben sich dann die Moscheen auch darauf vorbereitet, auf den Monat Ramadan natürlich. Da gibt es einiges vorzubereiten und vieles andere mehr. Eine Woche später stand die Polizei vor der Tür und hat diese beiden großen Moscheen, die Al-Fatima-Versammlung in Münster und die Al-Mustafa-Gemeinschaft in Bremen, geschlossen. Jetzt muss man dazu feststellen, hier haben wir natürlich wie immer in Deutschland ein gewisses Kompetenzgerangel. Der Bundesinnenminister hatte die Untersuchung oder die Ermittlungen einstellen lassen. Also die Staatsanwaltschaft des Bundes hat es eingestellt. Geschlossen wurden die Moscheen von den jeweiligen Innenminister bzw. Innensenator des Bundeslandes. Also in dem einen Fall Nordrhein-Westfalen und in dem anderen Fall von Bremen. Und als Begründung, die Begründungen sind jeweils weit über 100 Seiten. Das beinhaltet sehr, sehr viele Aspekte, auf die man jeweils einzeln eingehen müsste. Aber als Hauptbegründung wird eine gewisse Nähe zu der libanesischen Organisation Hezbollah angegeben, die bestanden haben soll. Und wie Sie wissen, ist die Organisation in Deutschland inzwischen als Terrororganisation eingestuft, und eine Nähe zu solch einer Terrororganisation wird dann eben dafür genutzt, um eine Moschee bzw. die zwei der 10 größten Moscheen, schiitischen Moscheen, hauptsächlich betrieben von Libanesen, hier zu schließen. Ich muss hier da allerdings eine kurze rechtliche Erklärung machen. Es gibt keine einzige Straftat, die vorliegt. Es gibt auch keine Anklage oder keine Festnahme, kein Strafbefehl, nichts dergleichen. Es gibt lediglich Durchsuchungen, sowohl in den Moscheen als auch in Privatwohnungen, unter anderem von einem islamischen Hojatul Islam, der in Deutschland wohnt, und Vorständen der Moscheen. Das liegt daran, dass wir im deutschen Recht eine Besonderheit haben, die eigentlich allen rechtsstaatlichen Prinzipien widerspricht, nämlich, dass der Innenminister anordnen kann, einfach eine Moschee zu schließen, wenn er der Meinung ist, dass bestimmte Kriterien erfüllt sind. Er sagt dann immer, diese Moschee würde der Völkerverständigung widersprechen und das reicht dann schon. Und dann muss die Moschee ihre Unschuld beweisen. Das heißt, der Innenminister oder Innensenator von den Ländern kann eine Moschee schließen ohne richterlichen Beschluss. Und genau das ist geschehen. Hier wurde der Verein e.V., die Moscheen haben hier nicht den Status von Kirchen oder von Synagogen und anderen Gotteshäusern. Moscheen haben hier nur den Status eines eingetragenen Vereins wie Kaninchenzüchtervereine. Das heißt, der Islam ist hier bei weitem nicht anerkannt, in keinster Weise. Und hier sind jetzt zwei dieser Moscheen nicht nur geschlossen worden, sondern das Eigentum wurde konfisziert. Das heißt, der Staat hat dieses Eigentum eingezogen. Wir reden hier von Gebäuden, die jeweils einen Wert von bestimmt 500.000, wenn nicht noch mehr haben. Es sind Riesengebäude, in denen zum Beispiel das Gebäude in Bremen würde ich von der Quadratmeterzahl weit höher einschätzen als das Islamische Zentrum Hamburg, nur mal um ein Gefühl für diese Sache zu bekommen. Und die sind eben jetzt geschlossen worden und die betroffenen Gemeinden können jetzt versuchen, auf einem juristischen Weg irgendwas zu erzielen, dass sie unschuldig seien, aber letztendlich haben sie gegen diesen Staat keine Chance, weil, das muss ich jetzt hier wirklich mal sagen, wir haben schon seit einigen Jahren einen umfassenden Krieg gegen die Schia in Deutschland, insbesondere gegen alle, die eine auch nur die geringste Sympathie zur Islamischen Republik Iran haben. Eine Sympathie zur Islamischen Republik Iran zu haben, eine Sympathie zu der Befreiungstheologie dieser islamischen Revolution zu haben und noch schlimmer, eine Sympathie zu Imam Khamenei, Gott schütze ihn, zu haben, ist hier schon grenzwertig an einer Straftat. So betrachtet der Staat diese Menschen, so verfolgt der Staat diese Menschen. Der Staat geht gegen Einzelpersonen vor, geht gegen die Firmen vor, in denen diese Einzelpersonen arbeiten. Wenn sie bei nicht-muslimischen Firmen arbeiten, werden die Chefs informiert, damit sie die Leute rausschmeißen und vieles andere mehr. Diese Leute verlieren ihre Konten in Deutschland. Ich kann das gar nicht in der Kürze eines solchen Interviews alles aufzählen, was die Schiiten hier zu ertragen haben. Und diese Moscheeschließung ist ein neuer Höhepunkt. Und wenn Sie mich aber fragen, dann sage ich Ihnen ganz offen, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Hier wird sicherlich noch vieles andere mehr folgen, weil dieser Staat hat sich voll und ganz einer bestimmten Ideologie verschrieben, die der Schia speziell, also den Islam als Ganzes, aber speziell die Schia bekämpft. Und wenn Sie dann diese Verbotsverfügungen analysieren, so sehen Sie, dass es auch einige Neuerungen gibt. Früher war zum Beispiel die Nähe zu Hezbollah oder Antizionismus, das reichte schon, um gegen diese Schiiten vorzugehen. Das waren so die Hauptvorwürfe, Antizionismus. Jetzt gibt es zwei neue Hauptvorwürfe, die dazugekommen sind, ja, ohne dass sie die anderen ersetzen. Der eine Hauptvorwurf heißt Anti-Amerikanismus. Das hatten wir bisher in dieser Form noch nicht. Dass Anti-Amerikanismus als verfassungsgefährdend für den deutschen Staat eingestuft wird. Und etwas anderes, und das mag Sie in der Islamischen Republik Iran jetzt besonders überraschen, überrascht uns Muslime hier gar nicht mehr, weil uns hier gar nichts mehr überrascht, ist nämlich der Faktor Homophobie. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, in der Religion des Islam und auch in der Religion des Christentum und Judentum ist Homosexualität eine Sünde. Allein diese Aussage, ja, das ist ja keine Wertung, das ist ja nur ein Fakt. Aber allein diese Aussage genügt, dass der Verfassungsschutz sie verfolgt. Also die Lage für die Muslime hat sich verschärft, aber letztendlich haben wir diesbezüglich wenig vom Staat erwartet. Unsere Erwartungen sind, dass Allah, der Erhabene, inshallah, uns schützt und er gibt die Aufgaben. Wenn uns die Aufgabe im Rahmen der Gemeinde nicht mehr möglich sein sollte eines Tages, dann bekommen wir inshallah andere Aufgaben.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, es folgt nun unser Beitrag unter dem Titel Ein kulinarischer Nowruz, Spaziergang durch Iran, Teil 2. Gute Unterhaltung.
Im ersten Teil unseres kulinarischen Spazierganges haben wir einen Einblick in die iranische Küche vor dem Nowruz-Fest gegeben und nun führt uns der zweite Teil an die eigentliche Nowruz-Tafel. Es wird dabei um die Speisen und Gerichte gehen, die in den verschiedenen Gegenden Irans am Vorabend und in den ersten Tagen des neuen iranischen Sonnenjahres üblich sind. An diesem Tag kommen je nach Gegend andere Speisen auf den Tisch. Am weitesten verbreitet ist an diesem Abend Kräuterreis mit Fisch. Dies ist überhaupt ein beliebtes Gericht und wie die anderen traditionellen Gerichte Irans schmeckt es nicht nur gut und ist sogar sehr gesund. In diesen Reis kommen frische Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch, Koriander und Dill. Mit Küchenkräutern wird auch das zu diesem Abend übliche Kukusabzi eingefertigt. Allerdings werden diese Kräuter dabei nicht mit Reis, sondern mit Ei und Mehl und weiteren Zugaben vermischt, je nach Geschmack und je nach lokaler Kochtradition. Was Kukusabzi besonders lecker macht, sind Berberitzen oder gemahlene Walnüsse. Eines der traditionellen Gerichte Irans ist Qurme Sabzi. Man kann es mit Kräutergulasch übersetzen. Qurme oder auch Khoresh Sabzi isst man mit Reis. Besonders in den gebirgigen Gegenden ist es Brauch, am Vorabend zum Nowruz-Fest Qurme Sabzi Boberenj, also Kräutergulasch mit Reis, zu servieren. Dieses Essen hat auch in einigen Orten einen symbolischen Wert. Denn man hofft darauf, dass die grüne Farbe der Kräuter, welche Freude und Glück versinnbildlicht, Zeichen für ein gutes Jahr ist. In Hamadan im Westen Irans ist am Vorabend des ersten Farvardin ein anderes Essen üblich, nämlich Obgusht und Kufte. Obgusht ist eine kräftige Fleischsuppe mit Kichererbsen und Kartoffeln und Kufte sind Klöße aus Hackfleisch und Reis. Letztere werden in Hamadan mit Datteln, Walnüssen, gekochtem Ei, Pflaumen oder gerösteten Zwiebeln gefüllt. Es kommen noch verschiedene Gewürze an diese Klöße. Als Beilage werden verschiedene Arten von sauer eingelegtem Torshi gereicht. Doch was isst man zur gleichen Zeit im Norden in der Provinz Mazandaran am Kaspischen Meer? In Mazandaran gibt es am Vorabend zum neuen Jahr neben dem Kräuterreis mit Fleisch auch Tahchin. Das ist ein Gericht, dessen Hauptzutaten Reis, Joghurt, Ei und als Gewürz Safran bilden. Im benachbarten Gilan kommt am selben Abend unbedingt Torshi Tara auf den Tisch. Das ist eine Eierspeise mit Knoblauch und den Kräutern, die vor Ort wachsen. Die Hauptspeise ist auch dort Fisch mit Reis. Ein weiteres bekanntes Gilaner Gericht, welches für Nowruz gekocht wird, ist Borola Rotuk. Dafür können sich viele begeistern. Borola wird mit dicken Bohnen, Ei, Knoblauch und Dill zubereitet. In einigen Teilen Irans, wie in Aserbaidschan, Kermanschah und im zentral gelegenen Arak, wird für den Nowruz-Vorabend eines der ältesten und typisch iranischen Gerichte gekocht, nämlich Reshte Pollo. Dies ist ein Reisgericht mit gebratenen, dünnen Nudeln und Beilagen wie Fleisch und Rosinen. Die Verwendung von Reshte in diesem Gericht in den letzten Augenblicken des Jahres geht auf den antiken Glauben zurück, im neuen Jahr die Zügel aller Angelegenheiten gut in den Griff zu bekommen. In Teheran isst man am ersten Neujahrstag dasselbe Gericht, was wohl auch seinen Ursprung in dieser alten Vorstellung hat. Die iranischen Aserbaidschaner essen ebenso Reshte Pollo und vor dem neuen Jahr bereiten sie verschiedene Arten von Dolme zu. Das sind mit einer Mischung aus Fleisch, Kräutern, gekochtem Reis und Hülsenfrüchten gefüllte Gemüseblätter wie Wein- und Weißkohlblätter oder Tomaten, Auberginen, Paprika, Kürbis oder Pilze mit der gleichen Füllung. Wer diese Dolme im neuen Jahr isst, so heißt es immer noch im Volksmund, dessen Wünsche werden in Erfüllung gehen. Im Arak, welches zu den zentral gelegenen Städten gehört, wird übrigens ein besonderes Brot namens Fatir gebacken. In Khorasan im Nordosten Irans ist am Nowruz-Vorabend wie in anderen Gebieten der Kräuterreis mit Fisch Sitte und am ersten Neujahrstag isst man Reshte Pollo zusammen mit Khoreshreme. Khoreshreme ist ein schmackhafter Gulasch mit Tomaten und gelben Splittererbsen. In einigen Familien in diesem Teil Irans glaubt man noch, dass einem im neuen Jahr alles gelingen wird, wenn man am Neujahrstag eine Portion Ashe Reshte, einen dicken Nudeleintopf, verspeist. Wie in den meisten iranischen Städten gibt es auch in Sanjan im Westen des Landes am Nowruz-Vorabend Fisch zu essen, zusammen mit Reshte Pollo oder einfachem Reis. Oder es wird auch nur Reshte Pollo gegessen mit Hühner- oder Rind- oder Hammelfleisch als Beilage sowie Rosinen und Datteln. Die Sitte am Vorabend zum neuen Jahr Fisch zu essen wurzelt in der alten Vorstellung, dass dies Glück bringt, weil der Fisch aus dem Wasser kommt und Wasser Leben spendet. Suti Pollo ist eine andere Art von Reisgericht, die am Neujahrstag in der iranischen Provinz Aserbaidschan, insbesondere in den Städten Ardebil, hoch im Norden und in Tabriz gekocht wird. Das Wort Sut ist aserbaidschanisch und bedeutet Milch. Suti Pollo kann mit Safran verfeinert werden und als Beigabe kommen Fisch oder Fleisch oder Rosinen oder Datteln in Frage. Weiter unten im Süden Irans, in der Provinz Chahar-Mahal Bakhtiari, kocht man eine Nacht vor Neujahrsbeginn Fleischklöße bestehend aus Rindfleisch, Reis und den Pflaumen, die in der Gegend wachsen, sowie aromatischen Kräutern. Aber in dieser Provinz wird am Vorabend zum neuen Jahr auch gerne das erwähnte Nationalgericht Qurme-Sabzi, Reis mit Kräutergulasch, gegessen. In Khorasan im Nordosten Irans gibt es nach Beginn des neuen Jahres entweder Fisch mit Kräuterreis oder Rishte-Reis. Doch lässt sich sagen, dass das wichtigste Gericht am Vorabend zum neuen Jahr ein Gulasch namens Khorasana Khoreshreme ist. In diesen leckeren Fleischgulasch kommen insbesondere Gewürze rein wie Safran, Muskatnusspulver, schwarzer Pfeffer und Ingwer. In Shiraz in der südiranischen Provinz Fars ist der Kalam Polo das traditionelle Lieblingsgericht für den Abend vor Nowruz. Dieses Gericht wird mit Weißkohl und Reis sowie kleinen Hackfleischbällchen und aromatischen Kräutern zubereitet. Wenn schließlich die Ferien zu Nowruz zu Ende gehen, ziehen die Iraner gemäß einem alten Brauch zum 13. Farvardin in die Natur. Es ist der Tag der Natur und der Tag, an dem sich die Verwandten im Grünen treffen. Gegessen werden wieder Nüsse und Trockenfrüchte und Süßigkeiten und außerdem bringt man Osh mit, jenem beliebten dicken Eintopf, von dem es so viele Arten gibt. Osh Reshte mit Nudeln, Osh Duq mit verdünntem Joghurt, Osche Chole Ralamkor mit Weizen und Gerstebulgur und Reiskörnern, Osche Jo mit Gerste und weitere solcher traditioneller Eintöpfe, alle jeweils unter Zugabe von frischen Frühlingskräutern gekocht. Das Essen für das Picknick am 13. wird entweder bereits zu Hause fertiggestellt oder man kocht es im Freien. In den westiranischen Gegenden ist es zum Teil Sitte, am 13. Farvardin Fleischbällchen zu kochen. Weiterhin sind Reis mit dicken Bohnen und verschiedene Arten von geröstetem Fleisch üblich. In einigen Gegenden ist die Bevölkerung davon überzeugt, dass man an diesem Tag in der Natur ganz bestimmt wild wachsende, essbare Kräuter pflücken und damit eine Speise kochen sollte. Zu den beliebtesten dicken Suppen an diesem Tag gehören Osh Balghur und Osh Reshte. Auf dem Tuch, das in der Natur für das gemeinsame Mittagessen ausgebreitet wird, kommen auch Samanu und Halwa zu stehen. Im Norden Irans werden verschiedene Arten von Halwa für diesen Tag zubereitet und im Süden von Khorasan und in der Provinz Yazd gehört ein Gebäck mit Sesamsamen auf das Sofre Sizdabedar. Am Nachmittag des letzten Nowruz-Tages und gegen Ende des Treffens in der Natur ist es üblich, Salatblätter anzubieten. Sie werden in einem Sirup namens Sekanjibin eingetaucht, der aus Zucker und Essig und Wasser angefertigt und mit Pfefferminze besonders schmackhaft gemacht wird. Und damit, liebe Hörerfreunde, hoffen wir Ihnen einen Einblick in die Nowruz-Küche der Iraner gegeben zu haben. Auch Ihnen wünschen wir einen schönen Frühlingsbeginn. Gott bedenke alle mit Gesundheit.
Es geht weiter mit unserem Beitrag 10 Minutes, diese Folge verruchtes Facebook. Die Facebook-Krise eskaliert. Hin und wieder meldet sich ein neuer Whistleblower und veröffentlicht Informationen, die zeigen, dass die Social-Media-Plattform an bestimmte illegale Aktivitäten beteiligt war. Im Mittelpunkt steht der Verkauf von Informationen seit langer Zeit. Seit seiner Gründung sammelt Facebook die Informationen der Benutzer, um sie ohne deren Erlaubnis zu verkaufen. Aber das ist erst der Anfang der Facebook-Saga. Es gibt Menschen, ehemalige Manager, ehemalige Mitarbeiter und Wissenschaftler, die glauben, dass Facebook hinsichtlich der Privatsphäre, dem Gemütszustand und dem Wohlbefinden der Menschen zu einer gefährlichen Plattform wird. Richard Blumenthal, US-Senator.
And Big Tech now faces that Big Tobacco jaw-dropping moment of truth. It is.
Und die Tech-Riesen stehen jetzt vor dem atemberaubenden Big Tobacco-Wahrheitsmoment. Es ist dokumentiert bewiesen, dass Facebook weiß, dass seine Produkte Kinder süchtig machen und ihnen schaden können. Deshalb haben sich bisher mehrere Whistleblower gemeldet, um sich gegen Facebook zu stellen. Alles begann mit Frances Haugen, eine ehemalige Facebook-Produktmanagerin, die sagt, dass das Unternehmen dem Profit immer wieder Vorrang vor der öffentlichen Sicherheit einräumt. Frances Haugen:
You have your phone. You might see only 100 pieces of content if you sit and scroll for, you know, 5 minutes. But Facebook has thousands of options.
Sie haben ihr Handy. Wenn Sie sich hinsetzen und 5 Minuten lang scrollen, sehen Sie vielleicht nur 100 Inhalte. Aber Facebook hat tausende Optionen, die es Ihnen zeigen könnte. Facebook wählt diese Inhalte heute so aus, dass es Inhalte optimiert, die Interesse oder Reaktionen hervorrufen. Aber seine eigene Forschung zeigt, dass Inhalte, die hasserfüllt, spaltend und polarisierend sind, also dass Menschen leichter zu Wut anzuregen sind als zu anderen Emotionen. Scott Pelley, Korrespondent von CBS News 60 Minutes. Fehlinformationen und verärgernde Inhalte sind verlockend für Menschen und halten sie auf der Plattform. Frances Haugen: Sehr verlockend, ja. Frances Haugen: Facebook hat erkannt, dass wenn sie den Algorithmus ändern, um ihn sicherer zu machen, die Leute weniger Zeit auf der Webseite verbringen, auf weniger Anzeigen klicken und sie weniger Geld verdienen. Haugen machte mehrere Aussagen vor dem US-Kongress und dem britischen Parlament, nachdem sie interne Dokumente gezeigt hatte, wonach Facebook wusste, dass seine Produkte der psychischen Gesundheit von Mädchen im Teenageralter schaden. Aber die Plattform weigerte sich, Änderungen durchzunehmen, die ihren Inhalt weniger polarisierend machen würde. Es wusste, dass seine Hauptplattform dazu diente, ethnische Gewalt zu fördern. Frances Haugen, Facebook Whistleblower.
Congressional action is needed. They won't solve this crisis without your help.
Kongressmaßnahmen sind erforderlich. Sie werden diese Krise nicht ohne Ihre Hilfe lösen. Gestern sahen wir, wie Facebook aus dem Internet genommen wurde. Ich weiß nicht, warum es entfernt wurde, aber ich weiß, dass Facebook mehr als 5 Stunden lang nicht verwendet wurde, um Spaltungen zu vertiefen, Demokratien zu destabilisieren und jungen Mädchen und Frauen ein schlechtes Gefühl in Bezug auf ihren Körper zu geben. Die zweite Whistleblowerin sagte, sie habe das Gefühl, Blut an ihren Händen zu haben. Sophie Schenk war Datenwissenschaftlerin bei Facebook und sagte, sie wurde gefeuert, nachdem sie ihren Chefs gesagt hatte, wie Facebook sich in die Wahlen anderer Länder einmische. Der jüngste Whistleblower, der sich meldete, enthüllte ähnliche Informationen und sagte, die Plattform habe wissentlich Hassreden und illegale Aktivitäten beherbergt. Durchgesickerte Dokumente zeigen auch, dass das Unternehmen interne Bedenken wegen falscher Wahlinformation nicht beachtet hat. Grundsätzlich hat Facebook einen ungleichgewichtigen Ansatz zur Bekämpfung von Fehlinformationen. 87% seines globalen Budgets sind ausschließlich für die Identifizierung von Fehlinformationen in den USA bestimmt, während 13% den Rest der Welt handhaben. Was die Enthüllungen dieser 3 Whistleblower gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass Facebook illegale Daten verwendet, um den Verlauf von Wahlen, politischen Situationen und Konflikten auf der ganzen Welt umzulenken. In ihrer Aussage vor dem US-Senat sagte Haugen, die Social-Media-Plattform habe Gewalt und Spannungen in Myanmar geschürt. Das Militär des Landes führte 2017 ein hartes Vorgehen gegen die Rohingya-Muslime und später einen Putsch gegen die eigene Regierung durch. Sogar Facebook selbst gestand, dass es eine Rolle dabei gespielt hat, Gewalt in Myanmar zu fördern. Forscher fanden heraus, dass der Facebook-Algorithmus einen lediglich durch das Liken des Posts eines myanmarischen Pro-Militärs zu vielen weiteren Pro-Militärseiten brachte, die missbräuchliche Inhalte enthielten. Etwa die Hälfte der 53 Millionen Einwohner Myanmars nutzt Facebook, wobei viele die Webseite als primäre Nachrichtenquelle betrachten. Eine Untersuchung der rechten Gruppe Global Witness ergab, dass der Algorithmus von Facebook Beiträge förderte, die gegen seine eigenen Richtlinien verstießen und zu Gewalt gegen Demonstranten animierten, die gegen den vom Militär im Februar gestarteten Putsch protestierten. Haugen sagte, dass Facebook bei diesen Ereignissen eine bedeutende Rolle gespielt hat und jetzt dasselbe in Äthiopien tut. Sie warnte auch davor, dass das, was Facebook in Myanmar getan hat, nur der Anfang sei und bald der Fußabdruck dieser Plattform in den Krisen anderer Länder zum Vorschein treten würde. Frances Haugen, Facebook-Whistleblower.
I have no doubt that the events we're seeing around the world, things like Myanmar and Ethiopia, those are the opening chapters, because engagement-based ranking does two things. One, it
Ich habe keinen Zweifel, dass die Ereignisse, die wir auf der ganzen Welt sehen, Dinge wie in Myanmar und Äthiopien, nur die Eröffnungskapitel sind, weil die engagementbasierte Klassifizierung zwei Dinge tut. Erstens priorisiert und fördert es spaltende, polarisierende und extreme Inhalte. Und zweitens, es führt sie zusammen. Wenn Facebook also kommt und sagt, nur ein winziger Teil des Inhalts auf der Plattform beinhaltet Hass, nur ein winziger Teil, den sie nicht sehr gut erkennen können, beinhaltet Gewalt, dann weiß ich nicht, ob ich diesen Zahlen traue. Aber es ist auch stark konzentriert auf 5% der Bevölkerung und man braucht nur 3% der Bevölkerung auf der Straße, um eine Revolution hervorzurufen. Auch nutzen viele Regierungen das Überwachungspotenzial sozialer Medien, um ihre Bürger auszuspionieren. Es gibt zudem Berichte über das Ausspionieren von Daten von Ländern, die die USA als Rivalen oder Feinde betrachten. Facebook hat Gruppen, die sich ausschließlich auf China und was die chinesischen Konten posten und teilen konzentrieren. Berichten zufolge verkauft die Plattform Daten oder Algorithmen, die ein bestimmtes Publikum in Facebook beeinflussen können. Das Vorgehen von Facebook ähnelt dem, was US-Geheimdienste früher getan haben, um sich in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Anstiftung zu ethnischer Gewalt, Interventionen, Organisierung von Putschen und Schüren von Konflikten sind das, wofür die USA in vielen Ländern bekannt sind. Doch die jüngsten Enthüllungen zeigen, dass die Ära der direkten Intervention und politischen Einflussnahme zu Ende ist. Es scheint, dass der US-Geheimdienst solche Aktivitäten an große Technologieunternehmen wie Facebook und andere Social-Media-Giganten übertragen hat. Es gibt mehrere Beispiele, die diese Behauptung stützen. Zum Beispiel, wenn eine beliebte Plattform kurz vor einer Wahl in diesem Land plötzlich eine bestimmte Sprache für ihre Dienste freigibt. Wenn die internationale Gemeinschaft gegen ein solches Verhalten protestiert, spielt Washington die Karte der Redefreiheit aus und schaut weg. Es stimmt, dass der Kongress bereits Anhörungen veranstaltet und Untersuchungen durchführt. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob überhaupt eine dieser Maßnahmen zu einer sinnvollen Schlussfolgerung führt. Facebook hat bereits als Schadenbegrenzungstaktik damit begonnen, sich umzubenennen. Victoria Steves, College-Studentin.
Anche noi giovani la definiamo app di vecchi, quindi.
Wir Jüngeren definieren Facebook als die App der Alten. Ich denke, die Namensänderung ist eher ein Werbegag, eher ein Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen, als eine Folge der jüngsten Skandale. Es scheint eher ein Versuch von Facebook zu sein, sich selbst zu erneuern. Experten haben bereits Alarm geschlagen, dass der Einsatz automatisierter Tools zur Ermöglichung der Massenüberwachung von Social-Media-Konten außer Kontrolle gerät. Und das Weiße Haus weiß es zu gut. Während es jede Datenschutzverletzung und Verletzung der Privatsphäre verurteilt, führt es eine Armee von Technologiegiganten an, die seine Drecksarbeit erledigen. 9 von 10 Internetnutzer werden online aktiv überwacht. Und während dies in der Vergangenheit möglicherweise von Armeen von Analysten erledigt wurde, ist es jetzt automatisiert. Diese automatisierten Tools sind teilweise in den Händen von Social-Media-Plattformen und sie wissen, wie man damit Geld verdient. Sie sind zur rechten Hand eines Landes geworden, das versucht, eine globale Hegemonie zu bleiben. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.